NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
23. April 1920. Die erste große Nationalversammlung in Ankara.
Meine Landsleute, in kurzer Zeit haben wir große Ziele erreicht. Den Grundstein zu diesen Taten stellt die türkische Republik dar. Den Erfolg verdanken wir dem türkischen Volk und der türkischen Armee. Jedem Einzelnen und dem Willen zur Einheit. Ich schätze unseren nationalen Charakter sehr hoch ein. Das türkische Volk ist fleißig, das türkische Volk ist klug. Welch ein Glück, ein Türke zu sein.
Ne mutlu türküm diyene. Welch ein Glück, ein Türke zu sein. So rief der türkische Staatsgründer Mustafa Kemal, genannt Atatürk, in dem einzigen überlieferten Tondokument seinen Landsleuten zu. 1933, zum 10. Jahrestag der Gründung der Republik Türkei. Welch ein Glück, ein Türke zu sein. Bis heute schmückt der Satz Denkmäler und Dorfplätze. Wie eine Beschwörungsformel ist er in weißem Kalk groß und quer über die schönsten Berglandschaften und Täler der Türkei gemalt. Von Westen bis Osten, Ne mutlu türküm diyene. Fünfzehn Jahre vorher, im Juni 1918, weilt Mustafa Kemal, damals noch General der osmanischen Sultansarmee, zur Kur im österreichischen Karlsbad. Dort träumt er in sein Tagebuch.
Sollte ich eines Tages großen Einfluss oder Macht besitzen, halte ich es für das Beste, unsere Gesellschaft schlagartig und in kürzester Zeit zu verändern.
Während Mustafa Kemal in Karlsbad Pläne schmiedet, das rückständige, verkrustete Sultansreich der Osmanen ins 20. Jahrhundert zu führen, verhandeln die alliierten Siegermächte des Ersten Weltkriegs mit den Verlierern. Deutschland und dem Osmanischen Reich.
Für Großbritannien, Palästina, Transjordanien, Mesopotamien und Mosul.
Für Frankreich, Syrien, Libanon und Südostanatolien.
Für Italien, Antalya, die Südküste und im Norden Bursa.
Für Griechenland, Ostthrakien, die Ägäisküste und Izmir.
Schutz für die christlichen Minderheiten, ein unabhängiges Armenien im Nordosten.
Selbstbestimmung der Völker, Autonomie der Kurden im Südosten.
Im Pariser Vorort Sèvres geht es um die faktische Auflösung des Osmanischen Reiches. Der riesige Vielvölkerstaat, der in seinen Glanzzeiten im 17. Jahrhundert von Algerien im Westen bis zum Jemen im Süden, von Basra im heutigen Irak bis zur Krim im Norden und fast bis an die Tore Wiens reichte. Nach den Plänen der Alliierten soll dem Reich nur noch das zentrale Hochland um Ankara und ein Stück der Schwarzmeerküste um Samsun bleiben. Lin Scipio, damals Professor am amerikanischen College in Istanbul, schrieb in seinen Erinnerungen.
Mehr als 80% seiner Gebiete hatte das Osmanische Reich verloren. Uns, die wir damals in diesem Land lebten, schien es, dass die Türkei als Nation am Ende sei.
Noch Jahre später beschwört Atatürk das Trauma des drohenden Untergangs in seiner berühmten Rede an die Nation.
Die feindlichen Mächte waren entschlossen, das Osmanische Reich zu zerstückeln und zu vernichten. Der Padischah-Kalif Mehmed VI. Vahidettin hatte nur eine Sorge: seine Regierung, sein Leben, seine Ruhe zu retten. Die Nation hatte keinen Führer mehr. Die Armee existierte nur noch dem Namen nach. Die Kommandeure am Rande des düsteren Abgrunds zermarterten sich das Hirn, um eine Lösung, ein Mittel zur Rettung zu finden.
Lapidar meint der britische Premierminister Lloyd George:
Überlassen Sie die Türkei sich selbst. Sie wird bald auseinanderfallen und dann werden wir sie uns teilen.
Der Vertrag von Sèvres sollte nie zustande kommen. Denn griechische Truppen eroberten die Ägäisküste bei Izmir, dem alten Smyrna. Und der Sultan schickte seinen General Mustafa Kemal ans Schwarze Meer. Er sollte die Armee entwaffnen und für Ruhe zwischen den dort lebenden Griechen und Türken sorgen.
Als ich am 19. Mai 1919 in Samsun an Land ging, hatte ich keine Kräfte zur Verfügung. Ich nahm die Sache im Glauben an die nationale Kraft und an das türkische Volk in Angriff.
Mit diesen Worten beginnt die 36-Stunden-Rede an die Nation. Bis heute ist der 19. Mai ein nationaler Feiertag. Denn mit der Landung Atatürks in Samsun beginnt der türkische Widerstandskampf. Die britischen Soldaten beobachten jeden Schritt Mustafa Kemals. Deshalb zieht er weiter nach Süden, nach Amasya. Und von dort ergießt sich bald ein Regen von Telegrammen über die Telegrafenleitungen.
An sämtliche Telegrafenzentren sämtlicher Amtsträger in den Verwaltungsbezirken.
Tausende Depeschen sind erhalten. Die Telegrafendrähte liefen heiß. Ohne sie hätte er den Widerstand gegen die Griechen und letztlich gegen die Auflösung des Reiches wohl nie in so kurzer Zeit organisieren können. Der Telegraphist Fethi Turgut erinnert sich später.
Immer dann, wenn ich schon wieder das Freitagsgebet wegen der Telegramme versäumt hatte, fand ich Trost in der Hoffnung, dass dies als eine Art Gebet im Dienste der Nation vom allmächtigen Gott angenommen würde.
Dem britischen Hochkommissar blieben die geheim verschickten Massentelegramme nicht verborgen. Eiligst und mit einiger Weitsicht telegrafiert er nach London.
Ich habe aus sicherer Quelle erfahren, dass verschiedene Armeeoffiziere Konstantinopel verlassen haben, um den Widerstand gegen die Griechen zu organisieren. Diese Bewegung ist so zielstrebig, dass es mir hoffnungslos erscheint, ihr Einhalt zu gebieten.
Immer heißer werden die Drähte und eins dieser sozusagen online geführten Gespräche besiegelt die weitere Geschichte.
Seine Exzellenz Mustafa Kemal Pascha hat den Wunsch, mit seiner Majestät dem Sultan zu sprechen.
Hier ist der erste Sekretär des Palastes. Wie lautet Ihr Begehren?
Sachverhalte, die mit außergewöhnlichen Umständen zusammenhängen, machen es notwendig, direkt den Sultan zu sprechen.
Hier ist der erste Sekretär des Palastes. Bitte sagen Sie, was Sie wünschen.
Zornig beendet Mustafa Kemal den letzten Versuch, sich mit dem Sultan zu beraten. Kurz darauf legt er die Offiziersuniform ab und tritt aus der Armee der Sultane aus. Wohl in diesen Tagen entscheidet sich Kemal Atatürk für eine Zukunft des Landes als Republik statt als reformierte Monarchie. Gut zwei Jahre später geht der letzte Sultan der Osmanen ins Exil. Doch zunächst gilt es, die Bevölkerung Anatoliens für die nationale Sache zu gewinnen. Erzurum, 2000 Meter über dem Meer gelegen im Herzen Ostanatoliens, diese Stadt, von der die Geschichtsschreiber berichten, dass die Katzen, die sich im Oktober noch auf die Dächer wagen, dort festfrieren und erst im Frühjahr wieder auftauen, dieses Erzurum wird Schauplatz des Nationalkongresses zur Gewinnung der östlichen Provinzen. Der Provinzgouverneur Mazhar Müfit erinnert sich an seine erste Begegnung dort mit Mustafa Kemal.
Er war jung, kerzengerade. Sein muskulöser Körper brachte bei jeder Bewegung seinen dynamischen, energischen Charakter zum Ausdruck und verlieh ihm Bedeutung.
Noch in Erzurum kommt es eines Nachts zu einem folgenschweren Gespräch zwischen Kemal Atatürk und dem Provinzgouverneur.
Kemal Pascha bat mich, sein Notizbuch zu holen.
Du zeigst aber niemand diese Notizen. Sie müssen bis zum Ende geheim bleiben.
Danach diktierte er:
Nach dem Sieg wird die Regierungsform eine Republik sein. Das ist Punkt 1. Zweitens, der Sultan und die Dynastie werden zur gegebenen Zeit so behandelt, wie es erforderlich ist. Drittens, der Schleier für Frauen wird aufgehoben. Viertens, der Fes für Männer wird abgeschafft. Man wird, wie alle zivilisierten Nationen, einen Hut tragen.
Mir fiel unwillkürlich die Feder aus der Hand.
Was ist? Warum hältst du ein?
Pascha, nimm es mir nicht übel, aber sie neigen manchmal zu Fantasien.
Das wird die Zeit erweisen. Schreib du fünftens, die lateinischen Buchstaben werden übernommen.
Pascha, es reicht jetzt. Es reicht. Wollen wir nicht erstmal die Gründung der Republik erreichen?
Schon sehr früh offenbar formuliert Mustafa Kemal seine Ideen zur Revolutionierung der türkischen Gesellschaft. Und am 23. April 1920, heute vor 90 Jahren, findet in Ankara die erste große Nationalversammlung der Türkei statt. Erstmals taucht hier der Begriff Türkiye auf, als Name für das neue Land. Deutlicher hätte man die Abgrenzung zum Land der Osmanen nicht dokumentieren können. Auch im fernen Pariser Vorort Sèvres verstehen die Friedensunterhändler die Botschaft.
Mr. Churchill stimmt zu, dass die Macht der Alliierten zu schwach ist angesichts des hartnäckigen Widerstands der Türken gegen den Friedensvertrag.
So das Protokoll der Sitzungen.
Mr. Churchill meint, ob die Großmächte nicht selbst an Mustafa Kemal herantreten sollten. Er stelle die einzige Macht im türkischen Reich dar, die gegenwärtig in der Lage sei, jede Entscheidung der Konferenz in Sèvres zu boykottieren.
Der Vertrag von Sèvres, der die Aufteilung des Osmanischen Reiches zur Grundlage hatte, wird niemals ratifiziert. Unter Aufbietung aller ihrer Kräfte vertreiben die Türken die griechischen Truppen aus Anatolien. Das alte Smyrna Izmir geht in Flammen auf und 1923 wird stattdessen der Friedensvertrag von Lausanne unterzeichnet. İsmet İnönü, engster Vertrauter Kemal Atatürks und später sein Nachfolger im Amt des Staatspräsidenten, erinnert sich.
Atatürk hat diesen Krieg als einen nationalen Kampf gefochten. Nachdem im Weltkrieg alles verloren war, wollte er keinen künstlichen Friedensvertrag. Er hat den Befreiungskampf proklamiert, um ein Volk zu retten, auf dessen Leben man es abgesehen hatte. Dieser anatolische Feldzug verlängerte den Weltkrieg für uns um 4 Jahre und endete mit dem totalen Sieg.
Der Vertrag von Lausanne legt weitgehend die heutigen Grenzen der Türkei fest. Nur die Einigung über die Erdölregion von Mossul, die die Briten unbedingt behalten wollen, erfolgt erst 1938 zugunsten des Irak. Drei Monate nach Lausanne, am 29. Oktober 1923, wird die Republik Türkei gegründet. Mustafa Kemal ist ihr erster Staatspräsident. Das Reformwerk, das er schon in Erzurum in einer eisigen Dezembernacht des Jahres 1919 ins Notizbuch diktierte, beginnt.
Das war ja intendiert, diesen radikalen Schnitt zu tun,
kommentiert der Marburger Islamwissenschaftler Professor Udo Steinbach.
Das gesamte Erbe abzuschütteln und die türkische Republik mit der Stunde Null beginnen zu lassen, auch mit der Stunde Null der Erfahrungen, der Kultur, der Bildung.
Es ist ein völliges Abschütteln jeder Verbindung zur Vergangenheit, jeder Verantwortung für die Vergangenheit. Mit dieser Begründung wurde bis heute auch der grausame Völkermord der Osmanen an den Armeniern im Ersten Weltkrieg zum verbotenen Thema. Die Zukunft sollte der Jugend gehören, denen, die nach Atatürks Denken frei sind vom osmanischen Erbe. Der Jugend widmet er den 23. April, den Tag der großen Nationalversammlung, als Feiertag. Und an sie wendet er sich explizit in der berühmten 36-Stunden-Rede.
Türkische Jugend, deine erste Pflicht ist die nationale Unabhängigkeit. Die türkische Republik immer dazu wahren und zu verteidigen. Auch in Zukunft wird es im Lande selbst wie im Ausland Übelgesinnte geben. Nimm an, dass möglicherweise sogar diejenigen, die die Regierungsgewalt im Lande haben, in Irrtum verfallen, sich auf Irrwege begeben oder gar Verrat üben. Selbst unter diesen Umständen, o türkische Jugend der Zukunft, ist es deine Pflicht, die Unabhängigkeit, die türkische Republik zu retten.
Die Unteilbarkeit der Nation wird zum Axiom türkischer Innenpolitik. Abspaltung, also Separatismus, steht unter Strafe. Schon der Gebrauch der kurdischen Sprache oder der Begriff Kurdistan zählen dazu. Hunderte türkischer Intellektueller wurden in den vergangenen 90 Jahren unter Berufung auf § 301 der Beleidigung des Türkentums und der Republik beschuldigt. So zuletzt im Jahr 2006 der Nobelpreisträger Orhan Pamuk und der kurz darauf ermordete armenische Journalist Rand Dink. Ne mutlu türküm diyene. Welch ein Glück, ein Türke zu sein.
Im Zeitzeichen erinnerte Marfa Heimbach an die erste große Nationalversammlung in Ankara, die am 23. April 1920 eröffnet wurde. Redaktion Ronald Feisel. Zeitzeichen morgen über den österreichischen Journalisten und Kritiker Alfred Polgar.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.